Gott und die Welt. Das Wochenmagazin macht gerade Sommerpause. Am 26. Juli gibt es dann wieder eine neue Folge. Bis dorthin haben wir aber noch ein paar Best-of von unserem Magazin für euch parat zum Hören. Es sind Episoden von Gott und die Welt, die noch aktuell sind, wie die hier vom 26. April dieses Jahr. Unter dem Titel Gen Z oder je nach Dialekt und Akzent Gen Z, arbeitsfaul und anspruchsvoll. Gemeint ist Generation Z, die irgendwo zwischen Mitte 90er Jahre und 2012 geboren sind. Leute, die also gerade mal in Richtung Teenie-Alter gehen oder höchstens zwischen 25 und 30 sind. Als Vater von zwei Teenies treiben mir die Fragen, die Generation betreffen, auch selber um. Ja, wie ticken sie? Wie erreicht man sie? Und so weiter. Die Fragen beschäftigen aber auch die Arbeitswelt und der Kommerz und so weiter. Wir haben für die Folge mit Leuten geredet, die Einblick haben in die Generation oder die selber zu dieser Generation gehören. Dazu gehören tut auch meine Kollegin Leonie Walder und ich, der Georg Hoffmann, habe nur im Hintergrund geholfen, Fäden ziehen für die Folge und habe Interviews geholfen aufgelesen. Also, ich übergebe für die nächsten 24 Minuten der nächsten Generation.
Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Mit mir, der Leonie Walder. Gen Z, also Generation Z, hat mit einem Haufen Vorurteilen zu kämpfen. Vor allem in Bezug auf ihre Arbeitsmoral. Sie sind faul, haben hohe Ansprüche und wollen sich nicht committen, also nicht festlegen. Zu der Gen Z gehören je nach Definition all die, die zwischen 1995 und 2010 oder 1997 und 2012 geboren sind. Also unter anderem gehöre auch ich dort dazu. Und darum wollte ich dieser Thematik mal ein bisschen auf den Grund gehen und schauen, was hinter diesen Vorwürfen steckt. Sind wir wirklich so arbeitsscheuig, wie es immer heisst? Als erstes habe ich für das mit Joel Giesel geredet. Er ist Ökonom und doktoriert an der Universität Luzern im Bereich Volkswirtschaft. Von ihm habe ich mal einen Einblick in Zahlen und Statistik zu dieser Thematik gewählt. Und das Erste, was er mir gesagt hat, ist, dass sich die Alten über die Arbeitsmoral der Jungen beschweren, das ist kein neues Phänomen.
Einige werden vielleicht das Zitat kennen von Plato, der gesagt hat, die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Also Schon vor Christus hat man das schon gesagt, quasi die Jungen, die schlechte Manieren haben, die faul ist. Es gibt auch Zitate aus dem Mittelalter, wo man sieht, dass sich Handwerker beschweren über die Faulheit der Gesellen. Also das hat eine gewisse historische Kontinuität.
Das ist also nichts Neues. Trotzdem haben wir dem mal noch ein bisschen auf den Grund gehen. Und Joel Giesel sagt, auch wenn man Zahlen und Statistik anschaut, lösen sich ein Haufen Vorurteile in Luft auf.
Erstens gibt es Umfragen zur Werteorientierung von verschiedenen Generationen. Und dort werden die Fragen gestellt, wie wichtig sind Leute, Freizeit, Arbeit, beruflicher Erfolg, Familie. Und in so Umfragen stellt man typischerweise fest, dass es keinen grossen Unterschied gibt zwischen Generationen. Also auch ältere Generationen, die eine ähnliche Balance zwischen Beruf und Freizeit anstreben, wie jetzt auch jüngere Generationen. Das Zweite ist, jetzt kann man natürlich auch auf die Arbeitszeit selber schauen. Und wenn man jetzt nur schaut, wie sich die Arbeitszeit in der Schweiz entwickelt hat, würde man feststellen, die hat doch recht deutlich abgenommen. Also die Arbeitszeit pro erwerbstätige Person. Wir arbeiten heute ungefähr eine Woche weniger als noch im Jahr 2010. Aber jetzt muss man genau anschauen, wie ist das zustande gekommen. Und zwar ist es heute so, dass Männer zwar im Schnitt häufiger Teilzeit arbeiten als früher. Gleichzeitig hat aber die Erwerbsbeteiligung von Frauen zugenommen. Und wenn wir jetzt zwei Leute haben, die neu Teilzeit arbeiten, statt früher nur ein Mann, der Vollzeit arbeitet, sieht das dann natürlich in der Statistik so aus, als ob die Arbeitszeit abnimmt. Was man aber eigentlich muss machen, ist die kombinierte Arbeitszeit anschauen von Männern und Frauen. Und so kann man dann keinen Rückgang mehr feststellen von der Arbeitszeit, sondern eher sogar einen Anstieg.
Das ist aber erstmal so eine generelle Beobachtung. Uns interessiert da vor allem auch die jungen Generationen und da sieht man schon eine Veränderung.
Was man sieht, ist, dass in der Generation von den 15- bis 30-Jährigen die Teilzeitquote doch führbar angestiegen ist in den letzten Jahren. Allerdings hängt das vor allem damit zusammen, dass heute mehr junge Leute studieren als früher noch. Und das schiebt dann natürlich den Zeitpunkt raus, wo man wirklich voll in den Arbeitsmarkt einsteigt. Und wenn man jetzt nur die Jungen anschaut, die nicht studieren, und schaut, wie sich bei denen die Arbeitszeit entwickelt hat über die letzten Jahre, dann lässt sich eigentlich kaum mehr ein Rückgang von der Arbeitszeit von Jungen feststellen. Das heisst, die Vorurteile des Generation Z faul ist, lösen sich dann eigentlich grossteils in Luft auf.
Man muss also gerade bei statistischen Auswertungen gut anschauen, wie die Zahlen genau zustande kommen, damit man überhaupt eine sinnvolle Aussage machen kann. Aber was man sicher sagen kann, die Verhandlungsposition der Leute, die in den Arbeitsmarkt reinkommen, hat sich in den letzten Jahren stark verbessert.
Wir sind aktuell in einer Situation, wo schon bald mehr Leute jährlich werden aus dem Arbeitsmarkt rausgehen, weil sie pensioniert werden, wie junge Leute neu nachkommen. Und junge Leute von heute wissen, dass auch wenn sie irgendwo eine Stelle verlieren, sie natürlich trotzdem gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt haben. Und das kann natürlich dazu führen, dass junge Forscher auftreten. Aber das ist etwas, was man eigentlich dann wie nicht der jungen Generation kann anlasten, sondern sie sind sich einfach ihrem Wert auf dem Arbeitsmarkt bewusst.
Und darum hört man über Generation Z auch oft, eben sie sagen so wählerisch. Viele Firmen sind auch unsicher, wie sie die Jungen für sich gewinnen können und dann vor allem auch behalten können. Über das habe ich dann vor allem mit dem Paul von Preußen geredet. Er hat Jahrgang 95 und gehört also genau noch zu der Gen Z, je nach Definition. Und der Name verratet es schon ein bisschen. Der Paul von Preußen ist ein Nachfahre vom letzten deutschen Kaiser und auf dem Papier ist er sogar der Herr Prinz von Preußen. Ich habe aber nicht wegen seiner royalen Abstammung mit ihm geredet, sondern wegen seinem Beruf. Weil der Paul von Preußen hat 2018 das Unternehmen Digital Aid gegründet. Das ist eine Plattform, die den Austausch zwischen jungen und älteren Menschen fördert. Führungskräfte können sich dort zum Beispiel von einer TikTokerin beraten lassen oder Parteien können fragen, was dann junge Leute zum Wählen bewegt. Die Idee ist ihm gekommen, weil er schon früh gemerkt hat, dass vielen älteren Leuten Perspektiven der jungen Leute fehlt. Und da wird er eben Brücken bauen. Der Paul von Preußen kennt sich also aus und darum habe ich ihn zuerst mal gefragt, was er denn sagen würde, was die Gen Z dann so ausmacht.
Ich bin jetzt einer der ältesten Vertreter der Gen Z mit 28. Gen Z ist aber auch noch 12 Jahre alt. Ja, also das ist halt ein großer Unterschied. Und deshalb jetzt zu sagen, wir sind alle gleich, ist aus meiner Sicht Blödsinn. Aber natürlich gibt es einige Dinge, die uns eint. Erstens, wir sind mit Technologien aufgewachsen. Eine Welt ohne Smartphone können wir uns nicht vorstellen. Eine Welt ohne Internet kannten wir gar nicht. Und was natürlich auch dazu kommt, wenn es um digitale Kommunikation geht, sind wir da die Betroffenen oder Nutzer der ersten Stunde. Das heißt, wir sind damit aufgewachsen, dass wir direktes Feedback bekommen, Instant Feedback, Like oder Dislike, Kommentare etc. pp. Und wir sind es auch gewohnt, gehört zu werden über Social Media. Ja? Wir sind es gewohnt, wenn wir da was schreiben, dass die ganze Welt das liest und das dann auch einen Einfluss hat. Und das sind, glaube ich, zwei ganz wesentliche Punkte, die man da berücksichtigen muss und die schon auch einen Unterschied zu anderen Generationen ausmachen. Aber letztlich, wie bei vielen Dingen, ist es auch beim Thema Technologieverständnis ehrlicherweise nicht in erster Linie eine Sache des Alters, sondern der Einstellung. Das Alter kann aber sehr wohl aus meiner Sicht, wie beim Erlernen einer Sprache auch, einen Vorteil bringen, wenn wir darüber sprechen, dass wir eben digitale Muttersprachler sind und nicht die in Anführungsstrichen digitale Sprache komplett neu erlernen müssen.
Gen Z ist also mit dem Internet aufgewachsen und die Welt vor der Digitalisierung haben wir eigentlich kaum mehr erlebt. So weit, so gut. Das ist ja jetzt alles noch eher eine neutrale Beschreibung. Ich habe es aber am Anfang schon angesprochen, es gibt eben einen Haufen Vorurteile, die an Gen Z gerichtet werden. Eben zum Beispiel, man hätte höhere Ansprüche und man sei faul. Ich wollte von Paul von Preußen wissen, was er denn zu diesen Vorwürfen meint.
Thema Faulheit, das wurde schon jeher über die junge Generation gesagt. Das ist nichts Neues und ich glaube, da muss man dann auch wirklich keine Stellung zu beziehen. Ich würde sogar eher sagen, dass ähnliche Forderungen, die wir stellen, wie zum Beispiel Homeoffice, Work-Life-Balance etc. pp., dass das genauso auch Anliegen sind für erfahrenere Generationen. Nur, dass sie die vielleicht nicht ganz so laut gestellt haben, beziehungsweise dass wir sie einfach lauter fordern. Woran liegt das? Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, der uns zu anderen Generationen unterscheidet. der Arbeitsmarkt. Ne? Wir sprechen eben jetzt über einen Arbeitnehmermarkt und Fachkräftemangel. Das heißt, wir können uns unsere Stellen quasi aussuchen. Daher auch, wenn es um das Thema geht, wir stellen höhere Ansprüche, weiß ich gar nicht genau, sondern es ist einfach nur so, dass wir lauter kommunizieren und sie auch einfordern können, weil sich ehrlicherweise die Unternehmen aber auch auf dieses Spiel einlassen. Und das ist ein Punkt, der dazu dann führt, dass wir natürlich auch unsere Grenzen testen und schauen, was geht noch, welche Forderungen werden noch erfüllt. Und wenn nicht, gehe ich dann eben in ein anderes Unternehmen. Dass wir nur Spaß haben wollen zum Beispiel, ist aus meiner Sicht auch viel zu platt. Ehrlicherweise ist es tatsächlich momentan sogar so, dass in Zeiten von Inflation bzw. Rezession, Krieg in Europa, jetzt nach der Corona-Pandemie, das Thema finanzielle Sicherheit wieder wichtiger geworden ist und Gehalt ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist. Ich glaube nicht, dass wir als junge Generation dazu neigen, irgendwie jetzt komplett immer zusammenzubrechen, wenn wir schlechtes Feedback bekommen oder so. Generation Snowflake werden wir ja auch genannt. Also dass wir besonders übersensibel oder sowas sind. Aber es gibt trotzdem Studien, in denen man schon lesen kann, dass gerade auch die Corona-Pandemie, auch wenn es um psychische Probleme und sowas geht, schon ihre Spuren hinterlassen hat. Also auch hier ist es wieder so, vielleicht teilweise etwas überzeichnet, aber häufig gibt es dann eben doch schon auch einen wahren Kern bei der ganzen Geschichte.
Es sind also nicht all die Vorurteile unbegründet, aber man muss schon ein bisschen genauer anschauen. Die Situation ist auf jeden Fall so, dass viele Firmen darum bemüht sind, jüngere Leute zu erreichen. Das haben wir auch schon beim Joel Giesel gehört. Eben, weil sie sie als Arbeitskräfte brauchen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man überhaupt so viel über die Gen Z und ihre Arbeitsmoral liest und hört. Die Firmen müssen die Gen Z verstehen, damit sie sie gewinnen können.
Das Mysterium Gen Z wird ja häufig so in den Raum gestellt. Sicherlich liegt das eben daran, dass viele Organisationen eben auch versuchen, an die junge Generation ranzukommen und dann Fragen stellen wie, okay, wie kann ich die junge Generation erreichen? Muss ich dafür komplett mein Büro umbauen? Muss ich dafür Dudes-Kultur einführen? Müssen wir jetzt alle Sneakers und Hoodies tragen und so weiter und so fort? Also Mysterium im Sinne von gerade auch die Entscheiderinnen und Entscheider momentan in der Wirtschaft, die eben nicht aus der Gen Z kommen, ganz natürlicherweise, und sagen, ich verstehe manches einfach nicht mehr. Wie kann es sein, dass im nächsten Personalgespräch jemand mehr Gehalt fordert, dafür weniger arbeiten will und im Zweifelsfall noch irgendwie auf Freelancer-Basis oder keine Ahnung. Das war jetzt mal ein krasser Fall, den ich tatsächlich aus einem mittelständischen Unternehmen mitbekommen habe. So, aber dieses Mysterium, da werde ich wirklich regelmäßig von Geschäftsführern und Vorstandsmitgliedern angefragt, wie das denn sein kann. Und eigentlich ist es gar nicht so ein großes Mysterium. Am Ende ist es wie mit eigentlich jeder Generation auch, wir als Menschen, dass das Umfeld und die Organisation stimmt. Das ist eigentlich das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und natürlich gibt es ein paar Hygienefaktoren wie Gehalt etc. Aber wenn wir uns ehrlich machen, sind wir ja auch eine Generation, die teilweise der alle Türen offen standen und selbst manchmal sich die Frage stellt, was will ich eigentlich genau? Wir sind nicht nur diejenigen, die die ganze Zeit fordern, sondern häufig genug auch vielleicht da unsicher sind und auch uns freuen über Führung und Verantwortliche, die uns eine Perspektive und eine Orientierung geben.
Der Paul von Preußen wird auch häufig gefragt, was es dann braucht, dass man als Firma attraktiv wird für die junge Generation. Da gibt es natürlich nicht einfach eine Musterlösung, die dann überall funktioniert. Vor allem muss man da ein bisschen differenzieren.
Das eine ist, attraktiv zu sein für die junge Generation, um zu kommen. Und das andere ist, attraktiv zu sein, um auch zu bleiben. Das eine ist das Geschenkpapier, das andere ist der Inhalt. Und zweiteres ist die viel größere, nachhaltigere Herausforderung. Es gibt ein super Beispiel von Edeka. Komm in die Gruppe, gerne mal anschauen. Die machen wirklich cooles Digital-Recruiting, wo sie junge Leute über außergewöhnliche Kanäle, da wo sie aber unterwegs sind, ansprechen und es auch schaffen, einen Überraschungsmoment hinzubekommen. Also es muss ja nicht immer nur Social Media sein, ne? Aber wir haben als junge Generation schon diesen Bullshit-Faktor bei uns drin. Das heißt, wir finden raus oder sehen es richtig schnell, wir sind es gewohnt von Social Media zu sehen, ist da ein Filter drauf oder nicht im übertragenen Sinn, ja? Ist das, was da auf der Website kommuniziert wird oder vor allem auch auf Social Media, ist das authentisch oder nicht? Lieber viele Einblicke bringen, für wen würdest du tatsächlich arbeiten, wie würde das aussehen, als zu wenig. Und lieber vielleicht ein bisschen weniger professionell und dafür etwas authentischer. Denn wenn wir es uns aussuchen können, dann wollen wir natürlich bei einer Organisation arbeiten, die auch unsere Werte vertritt und wo wir uns einfach wohlfühlen.
Weil man sich heute die Stelle mehr aussuchen kann als vielleicht noch vor ein paar Jahren, ist es auch wichtiger geworden, was für einen Sinn ein Job hat. Eben, man kann sich das jetzt halt wie leisten. Neben der Sinnhaftigkeit gibt es aber auch noch andere Faktoren, die dazu führen, dass junge Leute langfristig bei einem Unternehmen bleiben oder eben nicht.
Viel kommt natürlich auf die Führungskraft an. Ne? So ist es ja ganz oft. Also die großen Konzerne, denkt man immer, hätten einen großen Vorteil gegenüber kleineren Unternehmen, um junge Leute zu halten. Und ich kann auch verstehen, woher das kommt. Das stimmt auch teilweise. Denn je größer der Konzern, desto mehr Möglichkeiten gibt es natürlich auch mal zu wechseln. Dass, wenn ich eine neue Aufgabe machen will, ich nicht gleich aus dem Unternehmen raus muss, sondern dann zum anderen Standort gehe, in einen anderen Bereich vielleicht etc. Genauso haben kleinere Organisationen, die vielleicht etwas hemmsärmeliger unterwegs sind oder schnellere Entscheidungen treffen, aber auch große Vorteile. Wenn es zum Beispiel darum geht, die Infrastruktur zu nutzen. Wir haben mit einem Mittelständler uns zusammengesetzt und auch da war die Frage, was außer monetärer Motivation kann man denn der jungen Generation bieten? Und dann ging es am Ende darum, hey, wir haben viele Transporter, die am Wochenende leer stehen. Warum nicht der jungen Generation anbieten, dass sie die für einen Umzug nutzen können beispielsweise? Und noch ganz, ganz viele andere Sachen, die ich jetzt alle gar nicht nennen möchte, das würde den Rahmen sprengen. Aber manchmal lohnt es sich da auch wirklich einfach zu denken. Und wir machen das super gerne, dass wir mit unserem Netzwerk da auch Ideen mit reinbringen und einfach mal aus einer ganz anderen Perspektive junge Leute dazu holen und die dürfen mal etwas challengen oder ihre Ideen vortragen den Verantwortlichen und da machen wir wirklich sehr gute Erfahrungen mit.
Es geht also auch darum, dass man mitreden kann, sich gehört fühlt und so auch als junger Mensch eine Firma und eine Firmenkultur mitprägen kann. Wichtig ist aber auch, dass man selber nicht zu fest in das Schubladendenken der Generationen verfällt. Also nicht überall Differenzen zeichnet, wo es vielleicht gar keine gibt. Wichtig ist darum, dass man am besten einfach direkt miteinander redet und nicht nur übereinander. Das ist auch die Idee, die hinter dem Geschäftsmodell von Digital Age steckt.
Wir haben ein Netzwerk gegründet mit aktuell 300 jungen Menschen zwischen 16 und 30 Jahren mit unterschiedlichsten Hintergründen. Das sind Gründerinnen und Gründer, Landesschülersprecher, TikTok-Influencer, Nachwuchspolitikerinnen, Sportler, Musiker, Künstler, Aktivisten, alles Mögliche. Die matchen wir mit Mitgliedern der erfahrenen Generation, vor allem auf Führungsebene, Vorstandsebene, Geschäftsführer von Großkonzernen, aber auch mittelständischen Organisationen und sogar der Kirche, der katholischen Kirche in dem Fall, um den Führungskräften eine neue Perspektive aufzuzeigen und auch mal einen Spiegel vorzuhalten. Und dieses Netzwerk nutzen wir auch für diverse andere Projekte, um zum Beispiel Managementboards zu besetzen mit jungen Menschen, die quasi das klassische Managementboard challengen dürfen, bei wichtigen Entscheidungen mit dazugeholt werden oder bei Zukunftsentscheidungen. Aber wir organisieren auch Generationendialoge, wo wir mit Großkonzernen einfach mal verschiedene Vertreter, Vertreterinnen der unterschiedlichen Generationen sich gegenübersetzen lassen und dann gemeinschaftlich einfach mal über Vorurteile sprechen. Und darauf aufbauend bieten wir dann Programme an, wie dieser Generationendialog dann im Gesamtkonzern funktionieren kann. Weil wir der festen Überzeugung sind, dass auf der einen Seite natürlich die junge Generation viel zu geben hat, aber auf der anderen Seite die erfahrene Generation ja mindestens genauso viel zu geben hat. Wir sind in einer Welt, wo erfahrene Mitarbeiter teilweise frühzeitig in Rente gehen und was zum echten Problem führt in der deutschen Wirtschaft. Deshalb ist es umso wichtiger, auch den Wissensmanagement, den Wissenstransfer hinzubekommen von der erfahrenen Generation auf die jüngere.
Dialog ist also Grundlage. Und da gibt der Paul von Preußen zum Schluss noch ein paar grundsätzliche Tipps mit für alle Führungskräfte, die eine Kultur schaffen wollen, wo junge Leute Halt finden und sich wohlfühlen.
Wenn ich es gewohnt bin, jederzeit Feedback zu bekommen, Daumen hoch, Kommentare und so weiter und so fort. Und dann komme ich in ein Unternehmen und da heißt es, ja, für Feedback haben Sie doch das Personalgespräch. Das ist dann komplett an der Realität vorbei. Ne? Ich würde sagen, schaff die Jahresgespräche ab. Lieber 60 mal eine Minute Feedback als einmal 60 Minuten Feedback im Jahr. Mal überspitzt gesagt. Ja. Thema Feedbackkultur, also als ganz zentrales oder auch, wie sehe ich meine Rolle als Führungskraft? Ist es eher klassisch, ich habe 2 Sterne mehr auf der Schulter als du oder als sie und deshalb machst du, was ich sage? Das alleine reicht vielen schon aus, um die Organisation zu wechseln. Ja, die Führungskraft als einer der häufigsten Kündigungsgründe ist nun mal Fakt. Und dadurch, dass wir diesen Arbeitnehmermarkt haben und in jungen Jahren auch unterschiedliche Perspektiven bekommen, heiß umworben sind, kann das allein schon ausreichen. Das Thema Wertschätzung ist genau wie bei der erfahrenen Generation, die sich Wertschätzung ja auch wünscht, also ein ganz großes Thema. Und dann, glaube ich, auch Fragen stellen, also miteinander ins Gespräch kommen. Hey, was motiviert dich eigentlich? Du bist jetzt 2 Jahre in der Organisation. Was können wir tun, damit du bleibst? Ich bin schockiert darüber, mit wie vielen Verantwortlichen ich spreche, die sagen, ja, so jetzt direkt mal diese Frage zu stellen, weiß ich gar nicht, ist mir jetzt gar nicht so, die Idee ist mir jetzt gar nicht gekommen. Manchmal kann es so einfach sein.
Ja, einfach mal fragen. So einfach können es eigentlich sein. Und sich da vielleicht auch nicht zu früh abschrecken lassen. Zuhören und sich verstehen ist manchmal gar nicht so schwierig, wie man denkt. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, wir von der Gen Z sind nicht einfach arbeitsfaul, wir wollen einfach passende Konditionen. Ich habe als letztes auch noch mit dem Tim Hennig geredet. Er hat Jahrgang 1994, zählt also ganz knapp nicht mehr zu der Gen Z, und er ist reformierter Pfarrer in Adelboden. Ihn habe ich dann gefragt, ob dann in der Bibel auch etwas über das Arbeiten steht.
Im Psalm 104 steht, so gehet dann der Mensch aus an seine Arbeit und an sein Ackerwerk bis an den Abend. Der Vers zeigt mir, dass eigentlich Arbeit etwas ganz Natürliches ist, was einfach dazugehört. Dass Arbeit wirklich auch etwas Geistliches ist. Also das Wort Beruf kommt ja vom Wort Berufung. Das heisst, das ist wirklich auch die Berufung des Menschen, zu arbeiten. Es gibt ihm einen Sinn, es ist seine Berufung. Er kann etwas geben für sozusagen die Gesellschaft, etwas, was sinnvoll ist. Und ja, das ist, denke ich, wieso wichtig, dass man es mal sieht, dass die Arbeit hat seinen Platz und sogar einen sehr wichtigen Platz. Gleichzeitig ist die Arbeit nicht alles. Es gibt mehr im Leben als Arbeit und da ist eine ganz wichtige Stelle in der Bibel natürlich, oder es kommt an mehreren Stellen sogar sehr häufig vor, dass eben der Mensch so 6 Tage arbeiten und 1 Tag so er ruhen. Und ich glaube, das ist etwas, was immer mehr verloren geht in unserer Gesellschaft, die Sonntagsruhe, wo, denke ich, schon etwas enorm Wichtiges ist. Also das ist nicht nur eine Empfehlung, sondern wirklich auch ein Gebot von Gott, damit wir auch immer wieder daran erinnert werden, dass eben das Leben mehr ist als nur Arbeit und dass Arbeit eben nicht das Höchste ist, sondern dass Gott letztlich das Höchste ist. Und wenn man dann das hat, wie als Grundlage, dann fällt dann alles andere an seinen richtigen Platz. Eben auch die Arbeit wird dann nicht zum Gott.
Also der Mensch ist durchaus auch gemacht zum Arbeiten. Unter anderem auch, weil wir uns im Arbeiten auf andere ausrichten können und uns nicht nur um uns selber drehen. Aber es ist auch eine Frage der Balance. Und vor allem soll man Beruf und Leben nicht voneinander abtrennen, sondern im Optimalfall einen Beruf finden, der einem eben auch Erfüllung geben kann.
Also das wünsche ich auch. Auch immer in den Konfgesprächen ist es mir auch immer ein Anliegen zu sagen, es ist wichtig, dass man etwas findet, wo einem wirklich Freude macht, wo Sinn erfüllt ist. Es heisst nicht, dass immer alles nur easy und lustig ist beim Arbeiten, das ist klar. Aber es geht wirklich darum, dass man etwas findet, wo einem erfüllt und man merkt, man kann etwas weitergeben mit seinen Gaben, die einem gegeben wurden, wo anderen etwas bringt. Und ja, ich denke, christliche Arbeitsethik ist wie das, denke ich, dass eben Arbeit seinen Platz hat und Arbeit auch etwas Wichtiges und Schönes ist. Ich denke, mit dem Sündenfall, also dort, wo die Menschen sozusagen wie sich von Gott haben abgewendet und gegen Gott rebelliert haben und sozusagen auch das Schlechte in die Schöpfung ist gekommen, ist schon vieles Schlechtes in die Arbeit reingekommen und korrupt worden. Also überall dort, wo Menschen ausgenutzt werden, wo Menschen zu unfairen Bedingungen müssen arbeiten. Ich denke, das ist nicht so, entspricht so nicht dem Willen von Gott natürlich. Und dort merken wir brauchen auch Erlösung. Also wir als Menschen brauchen Erlösung und unsere Arbeit braucht Erlösung. Eben, dass wir uns nicht kaputt machen, auch nicht andere ausnehmen oder die Natur ausnehmen, sondern dass wir wie können dem Auftrag gerecht werden, wo Gott uns dafür in die Welt hat gesetzt. Nämlich, dass wir wirklich eben können arbeiten und etwas Gutes aus dem machen, was uns ist gegeben wurde. Und etwas Gutes aus dieser Erde machen. Ich denke, der Mensch, man hat manchmal heute auch sehr ein pessimistisches Menschenbild, so der Mensch macht alles kaputt und so, und leider stimmt das ja häufig auch. Aber der Mensch hat auch sehr viel bekommen, was er kann verbessern kann. Also der Mensch kann auch sehr viel eben Gutes aufbauen. Und das ist dann letztlich das, was rausläuft, dass die Arbeit vom Mensch dazu beiträgt, dass alles in Schöpfung zu seinem Ziel kommt. Das Ziel oder der Sinn vom menschlichen Leben ist dann nicht, um sich selber zu drehen, sondern dass alles zur Ehre von Gott ist. Im 1. Korintherbrief heißt, schreibt der Apostel Paulus, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Also sozusagen die Grundausrichtung auch für Arbeit, dass letztlich Gott mit seinem guten Willen zu seinem Ziel kommt, mit allem und mit unserer Arbeit.
Und das ist ja dann eigentlich auch ganz im Sinn von der Gen Z, dass das, was man macht, irgendwie auch einen Sinn haben sollte. Ja, und dann nehmt es mich natürlich noch Wunder, wie steht denn ihr selber zum Arbeiten? Gibt euch euer Beruf Erfüllung oder eigentlich vor allem nur Lohn? Schreibt uns eure Gedanken und Geschichten doch auf erf-medien.ch/podcast. Wir freuen uns, von euch zu hören. Danke fürs Zuhören. Ich bin Leonie Walder und wünsche euch einen wunderbaren Tag. Habt euch Sorge.
Gott und die Welt.
Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.